Also wir stellen fest, dass die Krise an sich zu einer größeren Einkommensschere geführt hat. Ob das längerfristig so ist, kann man jetzt noch nicht sagen, also ob das bleibt. Aber ganz einfach, was passiert ist, Personen, die eher aus einkommensschwachen Haushalten kommen, die waren generell stärker von Einkommenseinbußen betroffen, vor allem weil sie eher in Berufen arbeiten, die eben durch die Kontaktbeschränkungsmaßnahmen eingeschränkt waren. Und die mit hohen Einkommen waren weniger betroffen und konnten zusätzlich, haben eigentlich auch weniger Ausgaben gehabt, weil die Konsummöglichkeiten eingeschränkt sind. Und da ist es auch so, dass wieder die Haushalte mit niedrigen Einkommen können nicht so, die haben nicht so viel Spielraum, um die Ausgaben einzuschränken.
Die Schere zeigt sich nicht nur bei den Ersparnissen, sie zeigt sich auch bei den Bildungschancen, sie zeigt sich bei der physischen und der psychischen Gesundheit. In allen Bereichen sind einkommensschwache Personen derzeit stärker von der Krise betroffen. Wo zeigen sich diese Unterschiede am deutlichsten, beziehungsweise wo sehen Sie die größten Probleme?
Also was mich am meisten überrascht hat oder was ich so am stärksten wahrgenommen habe, ist, dass die Personen mit tiefem sozioökonomischen Status nicht nur ein höheres Risiko haben, an Covid-19 zu erkranken, sondern auch, wenn sie erkrankt sind, ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf und auch ein höheres Risiko für einen Todesfall. Was darauf hindeutet, dass eben das Gesundheitssystem nicht genau für alle Personen gleich gut funktioniert.
In der Studie machen Sie ja insbesondere drei Personengruppen aus, die die Krise unmittelbar und massiv traf. Bei Sexarbeiterinnen und Sans-Papiers haben die staatlichen Hilfen offensichtlich nicht oder erst sehr spät gegriffen. Und als hochprekär erachten Sie auch die Situation von teils Familien und Alleinerziehenden, die keine Sozialhilfe in Anspruch nehmen wollen. Wie kommt das?
Also Menschen nehmen aus verschiedenen Gründen Sozialhilfe nicht in Anspruch. Einerseits, und das stellen wir zunehmend fest, weil wenn sie nicht den Schweizer Pass haben, sie Angst haben, dass sie aufgrund des Sozialhilfebezugs ihr Aufenthaltsrecht verlieren. Das ist ein wichtiger Grund. Ein weiter wichtiger Grund ist, dass die Sozialhilfe ja rückzahlbar ist. Das heißt, man versucht möglichst lange ohne sie auszukommen. Man hat Angst, man müsse dann zum Beispiel auf das Auto verzichten und so weiter. Also es gibt solche Gründe. Dann ist das auch mit einem gewissen Stigma verbunden. Also dass man findet, nein, ich will nicht Sozialhilfe beziehen.
In der Studie der BFH haben Sie auch einige Empfehlungen zusammengetragen, wie die Hilfsmaßnahmen verändert werden müssten, damit die verletzlichsten Personen eben weniger durch die Maschen fallen. Was erachten Sie als besonders wichtig?
Also die Pandemie hat wirklich aufgezeigt, wie wichtig das ist, dass eben alle Menschen erreichbar sind, dass irgendwie ein Informationsfluss sichergestellt ist. Und was die Studien, die wir angeschaut haben, gezeigt haben oder propagieren, ist, dass man auch versucht, stärker über Fachleute zu gehen, die Zugang haben zu schwer erreichbaren Gruppen, dass man die quasi benutzt als Multiplikatoren, also dass man so ein Netz aufbaut, für solche Informationskanäle aufzubauen. Wichtig auch, dass man stärker daran arbeitet, dass Menschen Zugang haben zur digitalen Infrastruktur und dann auch jetzt, um dieses Problem anzugehen, dass sich Personen gar nicht an die staatlichen Stellen wenden, um Unterstützung anzufragen, dass man auch daran arbeitet, einen etwas risikoloseren Zugang zum Sozialsystem aufzubauen, also sprich Personen zum Beispiel ohne Aufenthaltserlaubnis, dass die auch eine Möglichkeit haben, sich an jemanden zu wenden, dass die beispielsweise im Falle einer Pandemie auch eine Impfung bekommen oder auch einen Test.